Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard, diesmal aus dem schönen Burgenland, und der Tobias Ruf von Chiemgau 24, der sitzt in Rosenheim. Grüß dich, Tobias.
Servus, Lukas. Hallo an alle da draußen.
Wir haben endlich, fangen wir gleich an. Wir haben endlich Speedrennen gesehen. Schauen wir nach St. Moritz. Dort sind die Frauen zumindest zwei Rennen gefahren, einen Super-G und eine Abfahrt. Was ist dir so am meisten hängen geblieben? War es die unschlagbare Gotcha am Freitag oder dann doch, die dann doch am Samstag geschlagen wurde? Oder war es die Michaela Schifrin, die die Abfahrt gewonnen hat? Oder ganz jemand anders?
Ja, so im großen Rahmen ist es halt immer, sie ist immer wieder da. Jede Woche. Michaela Schifrin.
Ja.
Also, wenn wir je irgendwie noch jongliert haben und spekuliert, könnte da was gehen. Wenn wir auch noch drüber gesprochen, packt sie die 100 Weltcup-Siege. Also, hast du jetzt noch Zweifel?
Wenn sie 91 jetzt die sind Abfahrt, jetzt,
gell? Ja, aber jetzt gewinnt sie halt auch die Abfahrt. Und das, obwohl die Gotcha uns so ein Brett hingelegt hat, am Tag zuvor, wo alle gedacht haben, okay, das ist erstmal nur der Super-G. Wer soll die denn in der Abfahrt schlagen? Mhm. Dann steht Schifrin unten und kannst nicht glauben und das gibt's ja nicht. Ja, natürlich gibt's das, Michaela. Das ist einfach, mir fällt nicht mehr viel ein. Cool, dass wir Speedrennen gesehen haben. Das ist so das große Bild. Das hat echt Spaß gemacht und fand's cool. Gibt auch schöne Nachrichten da aus der deutschen Mannschaft, aber wir dröseln gleich alles auf. Aber dieses Thema Schifrin, wir sehen hier eine Jahrhundertsportlerin und immer wieder, Michaela. Das ist, mir gehen die Superlativen aus. Weiß nicht, mach du mal weiter. Ich glaube, wir haben noch echt viel im Detail dann zu sprechen, aber dieses Bild dann wieder zu sehen, nach der Gotcha-Fahrt, die sensationell war im Super-G, haut mich um. Also im Positiven. Wahnsinn.
Ich bleib mal gleich bei der Sofia Gotcha. Ich habe ja das Gefühl bei ihr, es ist völlig egal, was oben passiert, oberhalb der Knie, weil das unten, diese 50 Zentimeter, lass es sein, ja, die einfach, die geben den Weg vor und die schauen einfach immer auf die schnellste Linie, dass da der Oberkörper verdreht ist, dass da mal eine Hand vielleicht gebrochen ist, so wie im letzten Jahr, dass da vielleicht mal ein Stock fehlt, ist der ja völlig egal. Und unten schafft sie es immer, dass es in die richtige Richtung geht. Umso überraschender war, dass sie da am Samstag doch knapp geschlagen worden ist. Ich habe das Bild, das bei mir hängen geblieben ist, ist die Reaktion von der Michaela Schifrin, wie die Sofia Gotcha dann im Ziel war und hinter ihr gelandet ist und sie irgendwie so die Hände über den Kopf zusammengehauen hat und es nicht glauben konnte, dass man die Gotcha tatsächlich schlagen kann, auch auf einer Abfahrt. Gotcha am Freitag im Super-G hat sie gewonnen mit fast einer Sekunde Vorsprung vor Cornelia Hütter und auf Platz 3 Lara Gutberami. Am Samstag dann Gotcha auf Platz 2, geschlagen von Michaela Schifrin, und auf Platz 3 Federica Brignone. Brignone habe ich jetzt gesehen, 6 Rennen gefahren in dieser Saison, alle 6 in den Top 6 beendet. Die ist auch irrsinnig konstant eigentlich. Lara Gut, Berami, Podestplatz am Freitag, am Samstag dann Platz 13. Ich gehe jetzt so die Kandidatinnen durch, die der Michaela Schifrin irgendwie gefährlich werden könnten, hoffentlich in der großen Kugel. Du zuckst schon ein bisschen mit den Schultern. Schifrin hat ja gesagt vor der Saison, sie hat irgendwie ein bisschen einen Fokus aufs Abfahrtstraining gelegt, so gut das eben auch geht im Sommer. Es war auch lang spannend, weil sie irgendwie unten nicht die beste Zeit gefahren ist. Da haben immer wieder die Läuferinnen dann noch Zeit gut machen können auch. Ihre Reaktion nach der Gotcha-Zieleinfahrt, die war irgendwie legendär. Und ich habe jetzt, Abfahrtskugel wäre halt was für die Michaela Schifrin, dass sie noch nicht gewonnen hat. Und ich frage mich jetzt echt, ob das vielleicht auch irgendwie vor der Saison auch ein Grund mitgespielt hat, dann den Fokus darauf zu legen, sich so neu zu motivieren, diese kleine Kugel zu holen. Was sagst du?
Da will ich gleich intervenieren. Verstehe deinen Gedankengang.
Ja.
Aber die Tatsache, dass sie Zermatt Cervinia von Anfang an ausgeschlossen hat,
ja,
beißt sich
spricht
ein bisschen
dagegen. Ja, ja.
Mit der Theorie. Und ich zähle jetzt alle, die Mikaela Shiffrin im Kampf um die große Kugel gefährlich werden können, auf. Und dann darfst du weitermachen. Du darfst weitermachen.
Ja, mir fällt jetzt mittlerweile auch der Glauben. Ich habe ein bisschen drauf gehofft, dass Gut Behrami da in St. Moritz zu Hause quasi mehr scoren kann. Wurde eben nichts draus. Ich muss an dieser Stelle, weil ich die FIS oft schimpfe, auch was den Social Media Auftritt betrifft, sie haben da ein Flashback-Video gepostet von der Lara Gut Behrami, wie sie in St. Moritz, glaube ich, sogar zum ersten Mal dann unterwegs war. Das war 2008, wo sie ins Ziel gestürzt ist und trotzdem Platz 3 belegt hat mit 16 Jahren. Der Sturz hat eigentlich ziemlich arg ausgeschaut. Schaut euch das nochmal an auf Insta, falls ihr das nicht gesehen habt. Ich finde das cool, weil genau das ist der Content, den ich mal von so einem Verband auch erwarte. Die ist dann da gestürzt, hat voll viel Schnee im Gesicht gehabt und hat gegrinst, weil sie es nicht glauben konnte, dass sie da auf Platz 3 war. Fand ihr einen sehr schönen Flashback und ja, ist jetzt 15 Jahre her, also eigentlich 16 Jahre. Ich glaube, da sind sie damals im Februar gefahren. Doppelt so alt jetzt und noch immer da vorne dabei. Aber ja, bei mir war die Hoffnung eben quasi, ja, fast ein bisschen größer. Man muss echt sagen, Shiffrin unfassbar stark. Das geht auf, dieses Training anscheinend.
Jetzt kommt mir dann aber ein Gedanke, aufbauend auf dem, was du gesagt hast.
Ja.
Es könnte natürlich jetzt zur Ambition und zum Ziel werden, wo sie sieht, hey, ich habe die scheinbar übermächtige Gotcha geschlagen. Dieses Ding fehlt mir noch. Sie, natürlich, wie alle Sportler, schaut sie nie auf den Gesamtweltcup.
Ja, ja.
Hat noch nie einen Sportler gemacht. Ja, ja. Sagen ja. Sie ja immer alle. Natürlich schaut sie drauf. Und wenn wir zwei Vögel das im Endeffekt schon kapieren, dass dieses Ding wieder ganz klar in ihre Richtung geht, kann natürlich jetzt dieser Faktor einsetzen, dass sie sagt, okay, da ist eine Option auf jeden Fall da.
Ja, absolut. Ja. Ich würde gerne weitermachen mit der Cornelia Hütter und dann vielleicht auch insgesamt mit dem ÖSV. Die Cornelia Hütter, das war, also ich habe damit gerechnet, super, dass ich das jetzt im Nachhinein sage, aber die ist schon die Speerspitze von diesem Speed-Team bei den Österreicherinnen. Hat am Freitag, ja, mit dem Platz 2, hat da oben in der ersten Rennhälfte Zeit liegen gelassen. In der zweiten Hälfte hat sie dann mithalten können mit Sofia Gottscher. Und das ist auch ihre große Hoffnung. Und darauf baut sie sich auch auf. Nicht, dass sie jetzt mit Platz 2 super enttäuscht wäre. Aber natürlich, wenn du 95 Hundertstel Rückstand hast im Ziel, fragst du dich als Profisportlerin schon auch, was da los ist. Und so hat sie das dann irgendwie auch analysiert, hat dann hat auch gesprochen von ein bisschen am Hundertstel Glück, eben weil hinter ihr dann doch das Ganze ein bisschen knapper war. Shiffrin haben 13 Hundertstel gefehlt auf Platz 2 zum Beispiel, die ist Vierte geworden am Freitag. Das hat dann am Samstag vielleicht in der Abfahrt ein bisschen in die andere Richtung ausgeschlagen. Da ist Hütter Vierte geworden mit 28 Hundertstel Rückstand. Auch da eher wieder den oberen Streckenabteil bisschen verhaut. Dann hat sie auch beste Teilzeit gefahren. Und dann eben in diesem Schlussabschnitt, wo Shiffrin Zeit liegen gelassen hat, wo sie quasi angreifbar war, da hab ich mir dann selber beim Zuschauen gedacht, das könnte jetzt wirklich knapp werden auf den Sieg. Da hat sie dann aber auch zu viel Tempo dabei gehabt, hat ein bisschen quasi abbremsen müssen, die Conny Hütter im unteren Streckenabschnitt und zählte dann dort auch nicht wirklich zu den schnellsten. Miriam Puchner ist glaube ich, die zweitbeste Österreicherin von diesem Wochenende. Oder ja, Steffi Venier war auch gut. Miriam Puchner, Zehnte und Fünfte, die die braucht in dieser Saison quasi auch wieder einen Schritt nach vorne. Die hat den Anschluss zu den Podestfahrerinnen so ein bisschen verloren im vergangenen Winter. Das muss ihr Anspruch sein. Deswegen Zehnte, ja, okay, Fünfte wird sie schon aus der Abfahrt ein bisschen glücklicher sein. Und eben Steffi Venier, die hat mir ganz gut gefallen. Platz 6 am Freitag, Platz 7 am Samstag, das ist gut. Die war ja schon mal sogar, ja, drohte eigentlich sogar aus den Top 30 rauszufliegen, kann ich mich erinnern. Da ist irgendwie ganz wenig zusammengelaufen in den letzten 2 Jahren. Jetzt dieser vorsichtige Aufwärtstrend gegen Ende der vergangenen Saison, der geht da weiter. Und wenn wir über den ÖSV sprechen und das Team, dann müssen wir auch über die doch einigen schweren Verletzungen aus dieser Rennwoche, aus der St. Moritz-Woche berichten. Da ist in erster Linie die Nina Ortlieb, die im Training auch verdammt schnell unterwegs war. Die hat sich schwer verletzt und zwar schon beim Einfahren ist sie da gestürzt und die ersten Meldungen haben dann auch schon nicht gut geklungen, ist relativ schnell nach Österreich gebracht worden. Dort ist ein Schien- und Wadenbeinbruch festgestellt worden, wurde operiert. Mittlerweile steht die Nina Ortlieb bei 20 Operationen in ihrer Karriere, die nur mit Verletzungen aufgrund des Skifahrens zu tun haben. Die hat eine irrsinnige Verletzungshistorie. Die war ja, also Jänner 21, Totalschaden im Knie eigentlich, darf daraus zurückkommen, wirklich eine lange Pause hat sie da gehabt und dann eben bei der WM im vergangenen Februar Silber in der Abfahrt geholt. Die war wirklich wieder, also da hätte man jetzt gesagt, diese Saison ist echt wieder eine, wo sie sich eigentlich etablieren will in den beiden Speed-Disziplinen, wo sie wirklich ja zur absoluten Topfahrerin im Speed-Bereich aufsteigen will. Das ist jetzt eben ja ganz schier gebremst worden.
Und Schien- und Wadenbein, erinnerst du dich an unser Gespräch mit Fritz Dopfer vor einigen Jahren?
Ja.
Mhm. Und der Fritz, der zur absoluten Elite auch gehört hat in den technischen Disziplinen, und der hat uns das damals ja auch erklärt, dass es halt für einen Skifahrer echt eine zahre Geschichte, weil dieser Skischuh so eng auch ist. Und der sitzt genau dort, ja. Mhm. Und eine Beweglichkeit in dem Kniegelenk, die kann man immer wieder herstellen. Da gibt's ja viele Beispiele auch, die da wahnsinnig gut und effizient von zurückgekommen sind. Aber Schien- und Wadenbein, boah, 20 Operationen, Mann, ey, das ist, boah, es tut mir wahnsinnig leid, aber weiß ich nicht, ob das, Wie sehr muss sie den Sport lieben, um jetzt nochmal voll anzugreifen? Also natürlich nur das Beste, aber ich weiß nicht, ob man sich da echt nicht mal Gedanken machen sollte, weil 20 Euro.
Weißt du, sowas kann ja dann auch wieder quasi gut sein für den Kopf, wenn du dir so ein Ziel setzt, wenn du jetzt sagst, hey, es ist ja Heim-WM, Saalbach, Hinterglemm, da will ich dabei sein, quasi, ist ja ganz wichtig, dass du für den Kopf auch in der Reha sowas drin hast. Also jetzt
und
gar nicht.
Ein Jahr später ist Olympia quasi in der Nachbarschaft. Okay, wahrscheinlich wird sie das nochmal in Angriff nehmen, aber... Mhm.
Boah, also jetzt gar nicht auf die, ich glaube, da sagt man auch oft, hey, ich nehme mir das als Ziel, einfach um auch als Mensch wieder gesund zu werden.
Ja,
gar nicht
voll.
So als Profi, dass ich könnte mir halt auch vorstellen, dass man in dem ganzen Trainerteam, in dem ganzen Gerüst, das man da hat, wenn man in so einem Verband ist, sich eben das auch als Ziel setzt, dass man einfach auch mal so schnell wie möglich auch wieder gesund wird und dann kann man ja noch immer schauen, eben was überhaupt möglich ist. Ja. Genau. Mhm. Die war leider nicht die einzige Schwerverletzte im ÖSV-Team. Elisabeth Reisinger ist auch gestürzt dann am Samstag, hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Der dritte schon auch in ihrer Karriere, also auch mit großer Verletzungshistorie. Das war auch, hat man eigentlich ursprünglich geglaubt, der Sturz war noch halbwegs glimpflich, aber die ist dann doch mit dem Akia abtransportiert worden und dann ist eben dieser Kreuzbandriss diagnostiziert worden. Dann haben wir noch Caroline Pichler mit einem Meniskusriss, die Italienerin aus Norwegen, Inni Wempstad, eine Junge mit einem Kreuzbandriss und Elena Curtoni, die Italienerin natürlich, auch wieder eine bekanntere, die ist gestürzt. weiß nicht, ob du den Ski hat's ja ganz schlimm weggefetzt, den hat, der hat sie dann, hat man ja lang, war ein komischer Kamerawinkel auch, aber den hat, der hat, glaube ich, Gott sei Dank niemanden getroffen. Grundsätzlich hat man dann auch gedacht, eigentlich ist alles okay, weil sie ja da auch selber quasi runterrutschen hat können, aber dann hat sie einen Bruch des Kreuzbeins, wurde festgestellt, eben beim Aufprall dürfte das passiert sein. Weil am Anfang hat die ja auch, die hat sie ausgehoben und so ein bisschen ein Highside, da hat man auch kurz Angst haben können um die Knie. Da dürfte alles okay sein, aber Kreuzbein, das natürlich auch, also mehrere Wochen wird sie da fehlen. Also wir haben da fünf Schwerverletzte in dieser Woche. Das ist nicht so gut gelaufen. Ja. Tobias, du hast vorher das schon leicht andeuten lassen. Es gibt schon auch ein Erfolgserlebnis aus deutscher Sicht, aus DSV-Sicht, was diese Rennen in St. Moritz betrifft.
Zuerst will ich das ÖSV-Segment kurz abschließen.
Ja, bitte, bitte.
Und will eine neue Kategorie einführen.
Ja, okay, bin gespannt.
Die Trainingskugel.
Aha, ja.
Christina Ager.
Ja, ja. Ja.
200 Punkte, Training in Zermatt gewonnen.
Abfahrtstraining. Ah, das habe ich gar nicht mehr am Zettel. Aha, in Zermatt
ja,
auch
ja.
schon. Okay,
ja. In Zermatt hat sie auch schon gewonnen. Da habe ich dir doch damals den Screenshot geschickt. Erinnerst du dich?
Ah ja, ja.
Der Matt Cervinia, ja, unser Lieblingsrennen.
Ja, ja. Da war Rot-Weiß-Rot und Schwarz-Rot.
Ja, da waren wir super.
Ja. Das hat auch natürlich ein bisschen damit zu tun, also bei Christina Ager weiß ich es jetzt nicht auswendig, nagelt es mich bitte nicht drauf fest, dass man natürlich teilweise auch noch Quali fahren muss. Österreich hat zwar, glaube ich, 12 Startplätze, sogar irgendwas unfassbar Hohes in den Suite-Rennen, aber das kann dann teilweise auch damit zusammenhängen noch, aber genau, ja, wollte ich
noch. Ja, aber sie hat auch hier wieder ein Abfahrtstraining gewonnen, im anderen war sie 23.
Genau.
Okay, aber wir sehen, du liest natürlich diese Ergebnisse und
ah ja, das weckt. Und da, wo sie 23. war, hat dann Alexandra Meisnitzer in der Übertragung gesagt, hat sie gar nicht voll angetaucht am Start. Sie hat bewusst nicht Vollgas geben, weil sie da, also da wollte sie rausnehmen. Und deswegen hat sie diese ersten zwei Zwischenzeiten gar nicht ernst genommen und dann den Rest sich angeschaut.
Ja, ja, das heißt, du musst sie eigentlich nach den Trainings sperre ein und keinen Raum und Zeitgefühl mehr und sagen, ja, bitteschön, hier ist das nächste Training, weil die Ergebnisse in den Rennen dann meilenweit entfernt, muss natürlich auch echt bitter sein, oder? Für eine Sportlerin, die, ja, mal der Begriff Trainingsweltmeister, hören wir immer wieder Disziplin und Sportarten übergreifend, aber das noch zu meinem Abschluss, ja, und dann bin ich bei den deutschen Damen und ja, ging tatsächlich nicht gut los mit dem Super-G, Emma Eicher ausgeschieden, Kira Weidle kein gutes Rennen gezeigt, obwohl man ja echt gehofft und gedacht hatte, ja, Super-G letztes Jahr gut, da hat sie den nächsten Step gemacht, ja, das waren dann zwei Steps zurück, aber die Abfahrt dann echt sau cool, vor allen Dingen, also Emma Eicher, 6. Platz, boah, das ist schon eine Ansage, gell? Mhm. Weil jedes Damenrennen, über das wir bisher gesprochen haben, in der Saison, ist immer der Name Emma Eicher aufgetaucht. Mhm. Und kennt ja meine, ja, ist es Skepsis, vorsichtige Skepsis, weiß nicht, ob man da zu viel macht, aber inzwischen, hey, die Ergebnisse geben dem ganzen Konzept, das man mit ihr umsetzt, geben dem Ganzen schon recht, weil letzte Woche 771 Tage Mont Tremblant, endlich wieder Punkte im Riesenslalom für die deutsche Mannschaft. Und dann fährt sie rüber nach Europa und holt hier ihr bestes Weltcup-Ergebnis in der Abfahrt. Und ist echt super gefahren, gell? Also da gibt's überhaupt nichts. Und das in dem Alter, cool, diese zwei Resultate bestätigen also, dass man schon irgendwie dass man sie machen lässt, glaube ich, passt auch zu ihr. Ich glaube, sie ist keine, die so klare Schranken und Strukturen braucht, sondern sie hat noch so was Freigeistiges. Sie liebt das Skifahren einfach und sie ist gut. Ja, sie beherrscht es einfach, egal welche Distanz, welche Abstände, wie viele Tore, ob das eine Stange ist oder ob das ein Tor ist. Die hat es einfach so drinnen und Ja, das ist cool. Und puh, also sie ist 20 Jahre alt und zwar erst seit wenigen Wochen. Da wächst schon perspektivisch jemand heran, der Gesamtklassement fahren kann. Weil und, ihre besten Ergebnisse waren bis dato eigentlich kamen meistens aus dem Slalom. Das lief noch gar nicht in der Saison. Aber in der Vergangenheit war sie da super stark. So, jetzt punktet sie im Riesenslalom, wird Sechste in so einer Abfahrt. Ja, wow, gut. Und im Super-G war sie schnell. Sie war ganz gut unterwegs.
Hat sie auch irgendwas von sich gegeben nach dem Rennen? Sie ist ja für mich der Kimi Räikkönen des Skiweltcups. Hat sie dann gesagt, ja, fünf andere Leute waren schneller als ich und ich habe den sechsten Platz belegt. Ich kann mich auch erinnern, Kimi Räikkönen, eines der schönsten Interviews oder Repliken von ihm war, viele Rennfahrer haben einen besonderen Bezug zu ihrem Helm. Was bedeutet der Helm für sie? Und er hat gesagt, der Helm beschützt meinen Kopf.
Gutes Beispiel. Sie ist näher dran an Kimi Räikkönen als an meinem liebsten Beispiel, das es immer gab. Gott hab ihn selig, alte Formel 1 Übertragungen auf RTL. Florian König, der Moderator, holt aus und sagt, ah, und hier am Unterboden und im Flügel und so weiter. Lieber Niki, was muss die Konkurrenz machen? Kann man Lewis Hamilton so schlagen? Nein.
Ja. So. Ja, manchmal ja, sind wenige Worte auch wirklich zielführend.
Absolut. Also Emma ist super introvertiert. Sie hat tatsächlich, sie ist in Schweden aufgewachsen. Sie hat auch mit der deutschen Sprache noch so ein bisschen ihre Schwierigkeiten. Es ist schon besser geworden, aber ich habe mit Ralf Eder, dem Pressesprecher des Deutschen Skiverbandes, wir haben dann auch natürlich gesprochen und er coacht uns da auch und hat auch gesagt, er hat auch mit schwedischen Kollegen gesprochen und die war im Endeffekt da ähnlich wortkarg, wie sie es jetzt ist. Ja, sie antwortet kurz abgehakt, ja, bin gut Ski gefahren, hat Spaß gemacht und Ergebnis ist super, freue ich mich und jetzt hoffe ich, dass so weitergeht. So. Und hey, völlig okay, ja, wenn jemand nicht so wirklich Bock hat zu reden oder da im Endeffekt die Dinge, sie ist auch 20 und
ja, voll.
Nicht jeder ist auch im Endeffekt in jungen Jahren schon für diese ganze mediale Geschichte gemacht, aber in der Vorbereitung auf die Saison habe ich schon gemerkt, da entwickeln sich auch Dinge. So und die Gespräche waren besser, aber hey, Emma Eicher soll keine Talkshows moderieren. Emma Eicher soll gut Skifahren und das macht sie und das hat sie echt klasse wieder hingekriegt und deswegen sind das sehr gute Nachrichten. Jetzt, wenn ich jetzt mit Kira Weidle sprechen würde, hätte ich auch eine gute Nachricht für Kira Weidle. Die kam aber ein bisschen zu spät. Sie hat die Rennen, vor allen Dingen in der Abfahrt, hat sie nämlich echt unten verbockt. Oben hat sie verbockt, sorry. Sie ist wahnsinnig schlecht in diese Abfahrt reingekommen. Sie stand in St. Moritz auch schon auf dem Podest. Also sie kann die Strecke. Wir wissen alle, was sie auch im Endeffekt in den Abfahrten kann. Und ja, deswegen ist es unheimlich ärgerlich, dass sie den Start sowohl im Super-G, der war insgesamt nicht gut, aber ja, in der Abfahrt 12. Zeit, erste Zwischenmessung, 23. Zeit und dann 3. Zeit, 1. Zeit.
Und beste. Hey.
So, wenn das Ding noch ein bisschen länger geht, dann wird es auch ein deutlich besseres Resultat als der 9. Platz, der es am Ende geworden ist. Ja, mei, sie ist super ambitioniert und will diesen ersten Weltcup-Sieg endlich. Sprechen wir auch schon öfter drüber. Spreche ich mit ihr schon lange drüber. Aber ja, mei. Eine Abfahrt wird halt nicht in Teilzeiten entschieden und es ist sehr auffällig, wenn man sich die Zeiten im Detail durchschaut. Außer Conny Hütter, die war in der ersten Zeit nur 20. Aber danach zweitbeste Zeit und beste Zeit. Also sie hat sich schon zum zweiten Messpunkt hin deutlich gesteigert, aber alle anderen haben oben gut vorgelegt und waren oben voll mit dabei. Und das war Kira Weidle nicht. Und das ist dann der Faktor, ja, der zu einem Top-10-Resultat führt, bin ich immer noch recht versöhnlich mit einem Top-10-Ergebnis, aber es ist jetzt auch nicht der 5. Platz Top-10, sondern es ist der 9. und sie wird nicht zufrieden sein. Ich bin es ehrlich gesagt dann auch nicht, aber steckt was drin, diese Teilzeiten, die ja geben mir Hoffnung. Also insgesamt können wir da einen Haken drunter setzen und klar, Super-G muss bei Weidle besser werden. Eicher muss mal ankommen, da geht natürlich dann auch was, aber alles okay. Kein überragendes, aber definitiv vor allen Dingen mit Emma Eicher auch kein schlechtes Wochenende. Mhm.
Ja, und diese Heimrennen für die Schweiz, eben der 3. Platz von Lara Gut-Berami am Freitag, den haben wir erwähnt. Und am Samstag dann, ja, Michelle Gisin ist die beste Schweizerin geworden, allerdings nur auf Platz 8, muss man sagen. 11. Corinne Sutter, 13. eben dann Lara Gut-Berami in der Abfahrt. Hattest du auch einen Blick auf die Schweizerinnen?
Ja, sie leben gerade irgendwie von den Top-Resultaten. Und wir hatten viele Zeiten, wo mehrere da mitgemischt haben. Aber irgendwie ist das Gefühl gerade so, dass wenn du kein absolutes Top-Resultat erzielst, so wie es Lara Gut-Berami im Super-G noch gemacht hat, ist halt der 8. Platz der beste Platz. Und die Schweiz hat und muss natürlich einen anderen Anspruch haben. Und ja, Corinne Sutter, 9., 11., Mai Lukas, die hat die Kugeln schon gewonnen. Ja. Das ist nicht so lange her. Ja. Und Michelle Gesin, ja, keine Ahnung. 8. und dann wieder 20., wenn du immer denkst, so, jetzt könnte was umgehen. Sie hat sehr viel mit den Speed-Damen auch trainiert. Also hatte man das Gefühl, ja, in den technischen Ehe schwierig und vielleicht ist das jetzt so der neue Weg. Dann war es jetzt im technischen wieder super, jetzt 8. und dann 20. Boah. Es hängt sehr, sehr viel gerade an dem Top-Ergebnis. Und wenn das nicht kommt und es war eigentlich, ja, gut, im Slalom Wendy Holdener, aber ansonsten Lara Gut-Berami. Wenn das nicht kommt, ist es halt meiner Meinung nach zu wenig. Und ja, da gibt's viel zu tun. Aber es gibt jetzt natürlich Rückenwind von der Sportler des Jahres. Mhm, Wahl okay, und Gala aus der Schweiz. Ja. Vier Dinger haben sie abgeräumt, die Alpinen. Ja. Ja. Lara Gut-Berami zum zweiten Mal Sportlerin des Jahres.
Ja.
Marco Odermatt das Triple geholt.
Das habe ich mitbekommen, ja, genau. Und welche sind die anderen zwei?
Stefanie Grob ist Nachwuchsathletin, okay. Also geschlechterübergreifend geworden. Riesiges Talent, hat auch schon Weltcup-Einsatz gehabt, bei Junioren-Weltmeisterschaften voll abgeräumt. Mhm. Da kommt auf jeden Fall was nach. Und Thomas Staufer, der trainiert die Herren. Mhm.
Ja.
Und der ist Coach des Jahres in der Schweiz geworden. Würde es in Deutschland nie geben, dass
vier Alpine... Der Alpine Quäler, ja. Oder generell, ja, Sportler des Jahres.
Ja, ja, ganz, ganz, ganz schwierig. Ja. Gab es natürlich auch schon mit Rosi Mittermeier, Maria Höfl-Riesch. Aber das sind Wintersportler in einer nicht-olympischen Saison, dass da solche Titel im Endeffekt bei rauskommen. In Österreich eher, aber in Deutschland, na. In Österreich hat man ja mit Eva Pinkelnick zum Beispiel eine Skispringerin.
Ja, ja, genau,
das, genau. Auch das wird es in Deutschland nicht spielen, obwohl ich zum Beispiel sage, Katharina Schmid, ehemals Althaus, jetzt nach der Hochzeit Katharina Schmid, ist für mich die Sportlerin des Jahres. Mhm. Wird sie nicht werden, sie ist nicht mal Wintersportler, geschlechterübergreifend des Jahres geworden. Ja. Mhm. Das war Alex Schmid übrigens, der Parallelweltmeister. Aber da sieht man oft Relation, ja. Katharina Althaus holt 3 WM-Titel bei der WM in Planitza. Alex Schmid, er wird unser Ski-Weltmeister, klar, aber hey, im Parallelrennen und wird dann Wintersportler des Jahres. Ja, deswegen ist es super Nationen auch abhängig und klar, aber in der Schweiz, hey, ja, Marco Odermatt, da könnten noch ein paar Sportler-Ehrungen dazukommen. Ja, und das wäre jetzt eine elegante Brücke, wenn du nichts mehr hast, die ich dir zu den Herren gebaut hätte.
Oder ja, genau, das machen wir. Ich bin nur froh, die Schweiz macht es gescheit und wählt zum Ende des Jahres und kürt zum Ende des Jahres Sportler und Sportlerin des Jahres. In Österreich ist das immer schon im Oktober der Fall oder kühlt noch.
Es ist so absurd, oder?
Ja, voll. So ist es. Ja, schauen wir nach Frankreich, schauen wir nach Val d'Isère. Dort war der Männerweltcup zugange. Es hat dann ein Rennen gegeben, einen Riesenslalom am Samstag. Am Sonntag konnte der Slalom nicht durchgeführt werden, weil die Piste nicht mitgespielt hat. Dazu kommen wir vielleicht gleich. Reden wir zuerst über das Sportliche und da führt kein Weg an Marco Odermatt mal wieder vorbei. Der hat das Rennen mit fast einer Sekunde Vorsprung gewonnen und mit fast einem Dutzend großer Fehler, würde ich meinen, habe ich zumindest gefühlt im Kopf. Unfassbar. Marco Schwarz ist Zweiter geworden und ich muss sagen, ich habe das auch auf Twitter gepostet. Ich habe da versucht, das ein bisschen zu hypen, dieses Duell Marco gegen Marco. Es sind nicht so viele drauf eingegangen. Ja, wenn auch eine Sekunde zwischen den Zweien liegt, verstehe ich das auch, aber eben, dass er nur dass Marco Schwarz aus österreichischer Sicht natürlich gleich schon wieder hier gesprochen, dass er da nur 20 Punkte quasi verliert auf Odermatt, ist, glaube ich, so ziemlich der Best Case gewesen. Reden wir zuerst über Marco Odermatt. Ja, und Platz 3 natürlich Juan Verdú oder Juan? Nein, es ist schon Juan. Ich meine, ja, ich glaube Juan. Sollte man eigentlich wissen. Der Andorraner jedenfalls ist auf Platz 3 gelandet.
Der Johann. Der Johann. Ja. Ja, ja. Der Hannes.
Genau. Fangen wir an bei Marco Odermatt. Im ersten Durchgang, irgendwie dieser Rechtskurve, das ist ja so diese typische, dieser Rechtsschwung, wo du auch als Kurssetzer quasi was machen musst, damit du da in diesen steilen Kanal bis runterkommst. Das ist so gut und so interessant gefahren wie niemand anderer. Da fand ich was am beeindruckendsten. Hat aber da eben oben einen Fehler eingebaut. Im zweiten Lauf dann eigentlich in der ersten Hälfte durchgehend Fehler eingebaut und trotzdem war es wurscht. Du hast mir dann ja auch geschrieben, ich kann es nicht verstehen, wie das geht, mit so vielen Fehlern so verdammt schnell unterwegs zu sein. Jetzt haben wir drei Durchgänge eigentlich gesehen in dieser Saison im Riesenslalom. Dreimal hat der Odermatt auch Fehler begangen, auch in Sölden war es ja ein bisschen so. Da ist er zwar nicht so grob, aber da war er auch hinten. Also der ist echt der Grundspeed und das passt alles schon wieder super zusammen. Was ich dir noch mitgeben will, bevor du über Marco Odermatt sprichst, jetzt gibt's 18 Weltcuprennen in Folge, in denen er nie schlechter als Dritter war, also immer am Podest in 18 Rennen, seit Oktober 2021 durchgehend am Podest, mit Olympia und WM, wenn man die dazu rechnet, sind es eigentlich 20 Rennen, ja, da war er auch oben, 25. Weltcupsieg, der 15. im Riesenslalom und damit mit Alberto Tomba gleichgezogen. Und noch einmal zur Erinnerung, er ist 26 Jahre alt. Was sagst du, Odermatt, was ist dir hängen geblieben, ist dir irgendwas, willst du irgendwas hinzufügen?
Na, die Brücke geht halt immer wieder zur physischen Komponente zurück, finde ich. Weil er diese Fehler macht, sie aber so ausbalancieren kann. Und das liegt einfach an diesem unfassbaren Ochsen, der er ist, der aber trotzdem so geschmeidig ist. Denk mal an Kitzbühel, letzte Saison zurück. Da war der ja eigentlich, der wäre gestürzt.
Du meinst, wo er ins Netz abgebogen ist eigentlich, ja.
Und da stand auch der Ski, glaube ich.
Ja, genau.
Der hat schon im Endeffekt nach oben gezeigt. Ja. Und der war ja eigentlich weg. Und jeder andere, glaube ich, oder sehr viel andere, hätten sich da brutal schwer verletzt. Und das fällt in so einer Abfahrt natürlich noch viel krasser auf, wenn der so einen Move macht und dann wieder auf die Strecke zurückkommt und das Ding trotzdem nach unten brettert. Aber jetzt, hier sind das genau diese Komponenten. Die Fehler, die er macht, die gleicht er einfach wieder aus, weil er unheimlich viel Kraft hat,
ja,
aber auch unfassbar flexibel ist in seiner ganzen Art, seinen Körper da einzusetzen. Und wenn er das nicht wäre, dann könnte er solche Fehler auch nicht ausgleichen, weil sonst ist alles Wissenschaftliche, was man je übers Skifahren ermittelt hat, kannst du in die Tonne werfen. Und ja, ansonsten, was fällt mir da noch auf? Er ist natürlich, ist es jetzt, Stand jetzt für ihn enttäuschend, dritter Platz in der Gesamtwertung. Ja. Weil unser Marco Odermatt hat unser Manuel Feller, die Gesamtwertung natürlich aus den Händen gerissen.
Ja,
ja gut, Aber es ist das erste Rennen, das in die Wertung geht. Und ja, gut, schauen wir mal, wie es in ein paar Wochen ausschaut. Aber das ist schon eine Ansage. Aber ich muss jetzt hier Abbitte leisten, weil ich echt immer viel über ihn geschimpft habe und auch über diese Strategie, Thema Muskelmasse und Co. Also Riesenrespekt, wie man dieses Projekt Marco Schwarz lange aufgebaut hat. Und was das jetzt für Früchte trägt. Wow. Echt krass. Also.
Cool. Also man hat echt voll das Gefühl, dass der auf jeden Fall Top 3 Riesenslalom, ja, voll. Slalom anscheinend auch. War das vielleicht auch wegen der Trainingswoche da in Gurgel, aber das schaut auch gut aus und ja.
Eine Trainingswoche in Gurgel ersetzt ja keine Vorbereitung.
Ja.
Das heißt, man hat da konzeptionell im Endeffekt wirklich darauf hingearbeitet, den Mann für den Gesamtweltcup im Endeffekt aufzubauen. Und unfassbar, ja, wie dieses Ding dann aufgeht. Und das hatte ich nicht für möglich gehalten, habe ich mich völlig vertan und habe es echt ein bisschen belächelt, aber ganz großer Respekt und gefällt mir gut. Fürchte halt, boah, wenn der Odermatt gesund bleibt, ist es halt die falsche Generation für das Thema Gesamtweltcup. Es sei denn, das Wetter macht so weiter. Ja, aber hey, ist ein Faktor, meinten, weil die Slaloms wirst du im Endeffekt eigentlich fast alle durchkriegen.
So. Wobei sie ja jetzt, der Slalom, der wird ja gestrichen, da hat er dann irgendwie da.
Aber kann mir gut vorstellen, dass der nachgeholt wird.
Nein, das hat schon geheißen.
Ist der komplett
Markus raus? Markus Waldner hat sich hingestellt und gesagt, na, gell, wir haben ja noch genug Rennen, gell, ja.
Der möchte ich übrigens,
für alle, ja.
Der möchte ich übrigens gerade auch nicht sein, ja. Ich habe genug Stress mit meinem Wintersport, aber da möchte ich nicht tauschen.
Ja.
Aber okay, super. Gibt's überhaupt nichts. Marco Odermatt, hey, steht da echt über allem. Und wir saßen vor 4 Jahren bei dir im Wohnzimmer und hast du gesagt, jetzt pass auf, da kommt da der Juniorenmann und da hattest du ihn schon auf Platz 3. Und
ja, stimmt, genau.
Ja, ich habe gesagt, ja gut, da bin aus Wien zurückgefahren und habe gesagt, ja, ist ja ein Netter, der Lukas, aber gut, er labert manchmal viel. Ja, auch da muss ich Abbitte leisten. Hey, jetzt heute doppelte Abbitte nach Österreich und damit kann ich an dich natürlich guten Gewissens zurückgehen.
Ja, einerseits bei Odermatt anscheinend von diesen Rückenbeschwerden. Er hat ja da ein paar Tage gehabt. Das war noch vor Beaver Creek, wo er das Training unterbrechen hat müssen. Ich habe jetzt extra nochmal auch geschaut, ob er irgendwas in die Richtung gesagt hat, ob er auch dazu befragt wurde. Das dürfte weg sein, so scheint's. Also ja, war auf jeden Fall nichts zu sehen. Ja, und dann aus ÖSV-Sicht jetzt nochmal, Marco Schwarz, zweiter, Best of the Rest, kann man da, glaube ich, wirklich sagen, bei dieser Disziplin jetzt auch, ein Odermatt bleibt unerreicht, aber eben, das bestätigt, was in Sölden schon aufgeblitzt hat. Es hat auch geheißen, zum Riesenslalom-Training ist jetzt nicht so viel gekommen, ja, ist sich nicht so viel ausgegangen anscheinend, aber ja, von 4 auf 2 vorgearbeitet noch im zweiten Durchgang, genau, und ja, bei den ersten 2 Zwischenzeiten vom Odermatt habe ich mir ja gedacht, wenn der noch weiterhin so verliert, fällt der zurück. Aber dann ist er ja da quasi Bestzeiten gefahren, auch in der zweiten Rennhälfte von dem zweiten Durchgang. Sehr, sehr gut. Ja. Abgesehen davon, der Österreicher Manuel Feller, der war letztes Jahr in Val d'Isère noch auf Platz 2 im Riesenslalom. Jetzt ist es Platz 11 gewesen, hat einen Riesenbock eigentlich im ersten, kommt dann ins Ziel. Was war das für eine Startnummer? Die hatte Startnummer 9 mit 3,5 Sekunden Rückstand, glaube ich. Da dachte er sicher auch, dass das mies ist, dass er vielleicht den zweiten gar nicht erreicht. Am Ende haben 5 Sekunden gereicht bei diesem Rennen. Das ist ja immer eine ziemlich harte Geschichte, auch eine stark drehende Geschichte im ersten Durchgang gewesen, deswegen auch die großen Zeitabstände. Aber bei Manuel Feller, ja, wirkt es zumindest jetzt nach diesem ersten Rennen so, als ob er im Riesenslalom nicht so in Topform ist, wie er das eben vor einem Jahr zum Beispiel war. werden wir mal schauen. Er hat sich zumindest dann im zweiten Durchgang dann doch noch verbessern können, eben auf Platz 11. Er war 12. nach dem ersten Durchgang. Ja gut, ich habe ihn ein bisschen weiter hinten noch abgespeichert gehabt. Soll so sein. Und aus österreichischer Sicht, ja, Patrick Feuerstein, Platz 16, okay. Aber das Interessantere ist der Noel Zwischenbrugger. Debüt gegeben im Weltcup mit 22 Jahren und er ist auf Platz 13 gefahren. Und das ist auch eigentlich eine Geschichte. Er ist eigentlich nur nachgerückt, er war gar nicht vorgesehen, aber Joshua Sturm hätte diesen Platz gehabt. Der musste aus gesundheitlichen Problemen nochmal verzichten, hat noch kein Saisonrennen jetzt absolvieren können. Zwischenbrugger ruckt auf, feiert sein Debüt auf dieser brutalen Piste und wird da 13. Herrlich. Er hat auch gesagt, ja, das ist ihm ziemlich entgegengekommen, dieser steile Hang, das taugt ihm im Flachen, wäre ja sicher nicht so gut, hätte sicher nicht so gut mithalten können, aber hey, ist sicher ein cooles Erlebnis für den und bin gespannt, ob man den jetzt regelmäßiger dann dort auch sieht. Genau. Der Drittplatzierte, der Joan Verdú aus Andorra, zu dem will ich noch ein bisschen was sagen. Er war noch nie besser als 12. Jetzt fährt er da auf Platz 3 in Val d'Isère. Andorra hatte auch noch nie ein Top-10-Resultat im Weltcup. Auch das ist also neu. Der Verdú, der war eigentlich verletzt. Der hat sich im Trockentraining quasi eine Sehne im Knie angerissen, ist ganz wenig Vorbereitung gehabt und jetzt wahrscheinlich eben, dann ist es oft so, der Druck ist vielleicht weg, man denkt sich, ja, nehmen wir es halt mit, schauen wir, was da rauskommt. Vielleicht belässt er es jetzt dabei, ein bisschen weniger sich auf diese Rennen vorzubereiten. Nein, das ist sicher auch geschuldet, diesem ganzen Aufbau in seiner Karriere in der Saison. Vor zwei Wintern hat er die Riesenslalomwertung im Europacup gewonnen, hat sich dadurch im Weltcup etabliert mit dem fixen Startplatz. Und so genau habe ich noch gar nicht hingeschaut, aber er hat ein Flinserl. Kennst du das Wort Flinserl eigentlich? Sagt man das in?
Nein. Boah, ich habe es schon mal gehört.
Ja? Er hat ein Ohrring quasi, also ein Ohrstecker, aber er hat sogar ein Ohrring, ja, ein Flinserl. Habe ich dann gesehen bei der Siegerehrung. Und er hat einen Orgenhelm, ist mir jetzt auch noch aufgefallen. Ich habe dann nachgeschaut, irgendein orges Viech muss das sein und es dürfte eine Schlange sein, glaube ich. Aber man hat es nicht so gut und so genau gesehen, eine Schlange, die den Mund ganz oben aufreißt, sehr spannend. Schaut euch den mal an, ja. Auf Instagram, auf seinem Profil kann man das auch nachschauen. Aber ja, jetzt haben wir Andorra auch auf dem Weltcup-Podest. Schau, ne? Sehr cool.
Na schau.
Tobias, ich komme zu dir aus deutscher Sicht. Da gibt es ja grundsätzlich auch einen schönen Moment, eine schöne Meldung.
Na, jetzt bin ich wieder bei Niki Lauda. Der hat für außergewöhnliche Leistungen hat er das Kapperl gezogen.
Ja.
Ich habe keins auf, aber ich ziehe es vor Alex Schmid, der sich kurz nach der WM das Kreuzband gerissen hat. Mhm. Und
brutal schnell zurück. Ja, ja.
Ja, es ist schnell zurück und wird hier Neunter auf diesem Hang. Haben alle gesagt, selbst Odermatt und alle unisono, dieser Hang, der so extrem steil ist, der ist brutal schwer. So. Mhm. Und der Schmied, wo wir immer gesagt haben, ein Durchgang gut, einer nicht so gut, fährt zwei konstante Läufe runter und kommt nach dieser Zeit zurück als Neunter. Puh, Wahnsinn, ey. Also ich hätte es nicht für möglich gehalten.
Ja.
Ich hatte ursprünglich überlegt, fährt er überhaupt? Weil die sehr. Als ich mit ihm gesprochen habe im Oktober, hat er klar gesagt, okay, Sölden ist zu früh und durch diese Lücke, über die wir auch gesprochen haben, zwischen Riesenslalom 1 und Riesenslalom 2, war schon der Faktor Zeit dann natürlich auch ein Thema. Dann hieß es, ja, okay, er ist dabei. Dachte ich, cool, okay, er kann sich jetzt so reinfinden und rantasten. Und wir haben auch noch gesprochen, haben gesagt, hey, Alex, es ist ja eigentlich jetzt das perfekte Jahr für dich, um sich davon zu erholen, weil du musst keine Norm erfüllen, keine Quali schaffen, weil keine WM ist und kein Olympia, wo es dann unsere beliebten Normen, wo auch alle Sportler sagen, oh Gott, ne, die Norm, auf die habe ich noch nie geschaut. Klar schauen sie alle drauf. So. Und hat gesagt, ja, genau, ist schon völlig richtig und freue mich dann auf das neue Jahr, wenn ich wieder voll drin bin. Ja, Er ist voll drin. Also super. Bin mega geflasht, mega überrascht. Und das ist für ihn und für den deutschen Skiverband essentiell wichtig. Und gut, also toll gefahren, gut, technisch sauber. Unten gingen ihm die Körner aus, hat er selber auch gesagt. Wer kann es ihm aber verdenken? Ja, weil du machst da natürlich super viel Arbeit, konditionell und so weiter, aber Krafttraining, ne, wenn das Knie mal kaputt ist, kannst du halt in vielen Punkten erst später einsetzen. Geil. Riesending. Hätte ich nie für möglich gehalten, umso schöner, dass er es letztlich umgesetzt hat. Ja, ansonsten Anton Grammel, 23. ist in Ordnung. Fabian Graz nicht qualifiziert und Jonas Stockinger ist ausgeschieden. Beim Stockinger muss, glaube ich, der Kommissar Rex nochmal schauen, woran es genau lag.
Ja. Grammel mit Startnummer 64 fand ich, aber generell hatten wir da einige hohe Startnummern. Gutes Stichwort. Denn beim Schweizer Team, die höchste Startnummer, die im zweiten Durchgang dabei war, war die 69. Und ein gewisser Sandro Zurbrück, den kannte ich noch nicht, den Namen. Ja, das liegt daran, dass er der Noel Zwischenbrugger der Schweiz ist. Er hat sein Debüt gegeben im Weltcup. Eine Punktlandung auf Platz 30 gefahren im ersten und dann auf 17 rauf verbessert. Und ich habe nachgelesen, ich glaube, im Blick habe ich das gelesen, er hat eine Lehre als Automechaniker gemacht. Er hat gar keine Sportschule besucht, sondern hat quasi ja einen normalen Beruf erlernt. Und dürfte da die richtigen Schräubchen gedreht haben. Ja, das hat gut geklappt.
Ist er der Maurer aus der Schweiz?
Der Maurer.
War Hermann Mayer nicht Maurer?
Ja, genau, ja sicher. Und ist er nicht mit seinem Radl den Berg rauf gerannt, dann nach dem Dienst und runterprescht. Ja, sicher, genau. So ist es. Ja, sonst Gino Kawietzel, grober Fehler schon im ersten Durchgang und dann sogar eingefädelt, also dann irgendwie schon eigentlich raus gewesen aus dem Rennen und dann ausgeschieden noch im ersten Durchgang. Loic Méard, der ist Sechster geworden, war gewissermaßen ein bisschen auf Podestkurs, dann auch zu viele Fehler gemacht. Ja, das ist ein brutaler Hang auf jeden Fall. Mit dem sechsten Platz, ja, der Méard, das wissen wir, haben auch schon seine Rolle besprochen hier. Der will natürlich regelmäßig auf die Podestplätze einfahren. Ist es nicht geworden. Thomas Tumler, 20. Fadri Janutin mit der 52 auf 22 gelandet. Ja, das ist es aus Swiss-Ski-Sicht. Ist dir sonst irgendwas aufgefallen an diesem Rennen? Ich habe noch natürlich diese Kritik am Veranstalter wahrgenommen, dann am Sonntag. Da wirst du vielleicht auch schon mit Biathlon und Skispringen beschäftigt gewesen sein, aber im Nachlauf hat es dann doch noch sogar vom Rennleiter der FIS, Markus Waldner, hat auch gesagt, ja, sie wären halt immer recht spät erst fertig hier in Val d'Isère mit der Piste. Und quasi, wenn man das ein bisschen früher schon macht, einen früheren Grundstock an der Piste anlegt, so hat es dann auch Marco Pfeiffer, ÖSV-Cheftrainer, formuliert, dann hätte man diesen Slalom sehr wohl durchziehen können. Es hat halt schon geregnet dann in der Nacht auf Sonntag, also es dürfte schon, die Bedingungen waren sicher schwierig. Sie haben halt gemeint, ja, mit ein paar anderen Arbeitsschritten hätte da durchaus ein Rennen stattfinden können. Ist ja auch ein bisschen ungewohnt, dass jetzt auch ein Slalom mal ausfällt. Normalerweise, ja, fahren die ja auch bei starkem Schneefall teilweise, ist eben jetzt auf jeden Fall unmöglich gewesen. Auch die Sicherheit der Athleten ist da im Vordergrund gestanden. Pfeiffer hat da von Knollenschnee quasi geredet, auch bei den Toren. Das hätte nach wenigen Fahrern schon gefährlich werden können dann. Deswegen hat man da kein Rennen gesehen. Am Samstag ist mir noch aufgefallen, dass da Pistenarbeiter ziemlich nah im Kurs gestanden sind, vor allem bei dieser Kuppe, wo es dann nochmal in den letzten steilen Hang gegangen ist. Da sind ja auch die Trainer gestanden, die filmen da mit und vor allem der Trainer, dessen Schützling gerade unterwegs ist, der schiebt sich dann nach vor, wenn der Fahrer vorbei ist, schiebt sich davor und filmt halt noch mit runter, diese letzten Tore. Aber da war ja davor teilweise ein Pistenarbeiter sogar schon zwischen den zwei Toren. Das fand ich ein bisschen interessant und spannend. Und frage mich, ob das irgendwie irritiert, ob man das überhaupt mitkriegt. Oder vielleicht eh nicht, weil man nur die Innenstange quasi, das Innentor anvisiert. Aber das ist mir irgendwie aufgefallen. Das war interessant, ja. Tobias, hast du noch irgendwas zu diesem Rennen oder willst du vielleicht schon deinen Felix der Woche dann küren?
Ja, was mir aufgefallen ist, der Panther ist ein Ochse geworden.
Aha, ja.
Ja, ja, ja. Brutal, ja.
Hey, also, das war ja der Schmäh in Sölden, kann ich dir sagen, bei diesem Head-Termin ist er ja, ja gestanden, hat da dann eigenen Tisch, während alle anderen irgendwie zu zweit beim Tisch stehen. Das Interesse bei ihm ist größer. Und daneben steht ja seine Frau, die quasi seine Medienbeauftragte ist und schon mit ein bisschen am Babybauch. Und er erzählt so von, dass er doch Gewicht zugenommen hat und quasi ist dann gekommen. Das ist sehr nett von dir, dass du da solidarisch bist mit deiner Ehefrau, dass ihr das gemeinsam angeht. Ja, aber das stimmt. Er hat da auf jeden Fall darüber geredet, dass er da ja Gewicht antrainiert hat in seinem Fall.
Genau, super. Ja. Dann kommen wir zum meinem Felix der Woche, der Kameramann. Unbekannter Name, weiß ich nicht, in St. Ja. Moritz, der von Laura Gauchet abgeräumt wurde und dann fällt er hin, steht auf, macht seinen Job weiter. Ja. Überragend. Geil, sowas zu sehen, wie dann auch selbst die nebenbei ihren Job machen. Du kennst es ja auch von Einsätzen vor Ort. Selbst wir sind dann im Tunnel. So, da kann passieren, was will. Irgendwie funktioniert man dann. Voll. Also Paradebeispiel, ja. Hat mir gut gefallen. Ich weiß noch, kleine Anekdote selber, letztes Jahr Biathlon in Ruhpolding, Stromausfall, ganzen Anlage.
Ja.
So, und ich habe halt den Live-Ticker gemacht und Live-Impressionen. Und dann schalte ich innerhalb weniger Sekunden, ziehe mir einen Hotspot übers Handy, habe dadurch wieder Internet, Ticker live, wo alle anderen noch, ich will mich jetzt nicht hier als den Improvisationshelden feiern, aber
so, ja,
das war
ja,
auch so ein Moment, wo ich dann plötzlich funktioniert habe. Statt zu sagen, scheiße, Stress und hier, fuck, was passiert? Sofort A, Plan B, zack, hier, da. Und der wird echt umgenietet von Laura Gauchet, steht auf und sagt, ah, da ist sie, ich film mal drauf. Ja. Das muss höllisch wehtun und es kommt ja auch überraschend, ey. Also cool, er kriegt echt den Helden Felix. Wer kriegt den
für dich? Ja, ich habe bei mir stehen, bei meinen Notizen, Felix, Doppelpunkt, Laura Gauchet ausgerutscht, Beistrich, Kameramann abgeräumt.
Lukas, ey, was?
Ja, sehr gut. Wobei das SRF, Instagram, SRF Sport, die haben ja irgendwie gemeint, war das nicht eine Schwalbe vom Kameramann, weil die haben das dann nochmal in der Zeitlupe gepostet, dieses Video, und haben dann gesehen, der ist halt weggesprungen. Ja, ich glaube, die haben sich gar nicht berührt, der ist gesprungen im rechten Moment. Ob sie ihn überhaupt getroffen hätte, ist fraglich. Und der SRF stellt diese Frage zurecht, fand ich auch sehr cool. Hat auf jeden Fall spektakulär ausgeschaut und im vollen Tempo dann spektakulär. Und vor allem hat man ja kurz gehabt, sie hat sich da verletzt, aber es ist dann alles gut gewesen und sie haben beide, glaube ich, lachen können. Aber es war super, eine super Szene, ja. Ja, genau. Cool.
Gut.
Haben wir überhaupt dann gesprochen darüber, dass dieses Rennen am Samstag dann abgebrochen werden musste nach 35 Läuferinnen? Glaube ich, haben wir gar nicht, oder? Haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt, ja. Aber nee. Da wurden dann die Bedingungen auch zu schwierig, auch diese langen Unterbrechungen eben, die es gegeben hat, genau. Ja, und dann gibt es noch News von oder über Breezy Johnson, Tobias. Die ist ja da nicht an den Start gegangen in St. Moritz.
Nicht an den Start gegangen, weil es tatsächlich Ermittlungen der Anti-Doping-Behörde gibt. Ja. Es geht da, hat sie auch selbst dann kommuniziert, um sogenannte Whereabouts. Da geht es um die Aufenthaltsorte. So, und die müssen im Endeffekt, müssen Profisportler den Anti-Doping-Behörden mitteilen, wo sie jeden Tag für eine Stunde anzutreffen sind. Damit Proben ohne Vorankündigung im Endeffekt umzusetzen sind. Wenn das innerhalb von einem Zeitraum von 12 Monaten dreimal vorkommt, dann wirst du gesperrt bis zu 2 Jahre. Und sie beteuert, sie ist eine saubere Athletin, aber da gibt's wohl jetzt Probleme und Schwierigkeiten. Und sie hat gesagt, aus Rücksicht auf die Kolleginnen auch, verzichtet sie erstmal auf einen Start und einen Einsatz. Es wird jetzt gegen sie ermittelt. Und ja, also echt, ich weiß nicht, wie es dir geht, mit eigentlich fast allen Sportlern, mit denen ich nach Karriereende spreche, die sagen, das ist eigentlich das Coolste, dass ich nicht mehr immer angeben muss, wo ich jeden Tag bin und was ich tue. Aber es ist halt part of the game.
Das kann ich mir vorstellen. Es ist sicher zart. Man muss es halt machen, weil es, ja, also man hat sich dieses System eben jetzt so überlegt. Ich stelle mir das sehr gut vor, dass das extrem zart ist. Ja, klar.
Voll. Und dass man auch so Dinge dann mal vergessen kann. Ja, auch das, ehrlich gesagt, kann ich mir gut vorstellen. Aber das sind die Regeln knallhart und kurzer Ausflug wieder mal zum Biathlon. Andrejs Rastorgujevs aus Lettland, Biathlet, der ist genau wegen dieser Geschichte, der war raus. Mhm. 2 Jahre draußen. Hat immer beteuert, ich bin sauber, und der hat auch viel trainiert mit der deutschen Mannschaft um Arndt Peiffer, Erik Lesser. Und die zwei haben auch immer wieder gesagt, hey, der Rasto, das ist ein guter, ist eine gute, ehrliche Haut. Mhm. Aber er ist halt ein bisschen schlampig.
Aha, naja, ja.
So, und das kann dir dann zum Verhängnis werden. Aber klar, ich meine, irgendwo musst du Regeln setzen, und das ist dann halt, gehört dann halt dazu. Und Profisport heißt Disziplin in allen Bereichen. Jetzt warten wir, was bei rumkommt, aber wegen sowas dann 2 Jahre möglicherweise zu verpassen, das wäre übel. Sie sagt selber, es sind erst Anfangsermittlungen und Untersuchungen. Warten wir ab, was passiert, aber ja, nö, taugt mir nicht, weil ich sie eigentlich echt cool finde und ein belebendes Element. Wir erinnern uns auch, sie ist offen mit ihrer Bisexualität umgegangen, was im Spitzensport ja auch überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist. Und gerade solche Leute, cool, ey, brauchen wir mehr davon, die mutig und ehrlich sind und da auch einfach der normalen gesellschaftlichen Entwicklung einfach auch sagen, hey, wir sind auch immer ein Querschnitt der Gesellschaft und hey, alles gut, bin bisexuell, was wollt ihr von mir? Geht's euch nichts an. So. Und deswegen wäre es schade, wenn wir auf sie verzichten müssen. Gut, ist jetzt die News, die genannt wurde, und für euch noch ein paar Hintergrundinfos, was es damit auf sich hat. Spekulieren brauchen wir nicht. Leider ein bisschen unschön.
Gut. Ja, absolut. Ja, unschön waren jetzt auch die Absagen am Sonntag. Der Slalom in Val d'Isère, der wird offenbar wirklich komplett gestrichen, ersatzlos gestrichen. So hat es Markus Waldner gesagt im ORF-Interview. Er hat auch angedeutet, Wengen sollte eine zusätzliche Abfahrt übernehmen. Da wird es in den kommenden Tagen News geben. Das finde ich auch lustig. Er stellt sich dann hin zum ORF, er ist halt der ehrliche Haut, auch wie du gesagt hast, und sagt, ja, das haben wir offiziell noch nicht kommuniziert, aber Wengen wird ein Rennen übernehmen. Ja, wenn du da stehst bei einem Fernsehsender und das sagst, dann ist es halt kommuniziert.
Ne? Und aber der Verantwortliche bist. So.
Ja, aber das ist halt der Waldner, es ist herrlich. Peter Gerdold, der wollte nämlich noch nichts verraten, der hat das quasi korrekt gemacht, ja, der hat gesagt, ja, es gibt Optionen, hat dann gegrinst und hat gesagt, aber das darf ich jetzt noch nicht sagen, weil das ist noch nicht quasi unterschrieben oder spruchreif, aber da gibt's Überlegungen, es gibt ja 2 Zermatt-Abfahrten auch, ob die irgendwie noch nachgeholt werden können. Wir wissen, der Kalender ist schon sehr dicht. Genau, und jetzt geht's ja schon weiter. Tobias, dein Stichwort dann. Wir fahren ja jetzt dann schon in Gröden und in Val d'Isère soll es Speedrennen geben in den nächsten Tagen. Wie schaut's denn aus? Was ist der Plan?
Genau, es gibt 5 Speedrennen, sind angesetzt.
Ja.
Heißt, ihr müsst euch keine Uhrzeit merken, wird eh alles abgesagt.
Ah, sehr gut, sehr praktisch.
Schmäh.
Das ist die Motivation, ja.
Unbedingt. Also, fangen wir an, Gröden, Herren, Speed wird echt jetzt allerhöchste Zeit, gell? Habe ich schon Bock drauf. Und da sind wir dann am Donnerstag schon soweit. Ab erste Abfahrt 11.45 Uhr. Das ist auch die Uhrzeit für Donnerstag, Freitag, Samstag. Donnerstag, Samstag Abfahrt, Freitag Super-G, 11.45 Uhr. Ja, und die Damen in Val d'Isère, aber im Speed-Bereich. Und da haben wir am Samstag Abfahrt 10.30 Uhr, Sonntag Super-G, 11 Uhr.
Mhm. Genau, und dann am Sonntag gibt's in Alta Badia, genauso wie am Montag, glaube ich, dann noch Riesenslaloms, das Riesenslalom-Doppel in Alta Badia auf der Gran Risa. Also es sind intensive Zeiten.
Schau, die hätte ich jetzt schon übersehen. 10 Uhr, ja. 13.30 Uhr, jetzt geht's halt los, der Wahnsinn, vollgepackt, genau. Bis oben hin. Und ja.
Gut. Wir freuen uns trotzdem drauf, wir schauen uns das an und wir werden uns nächste Woche wieder melden mit der Analyse zu diesem Rennen. Danke fürs Zuhören, danke fürs Kommentieren unserer Postings auf Twitter, Facebook, Instagram für eure Nachrichten. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Und ja, bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall alles Gute und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, Servus.